Ihr hört einen Podcast vom Heimatverein Hörde. Zwischen Himmel und Hörde. Mit Willi Gard.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Serie. Ich freue mich, dass ihr dabei seid wieder und den Dingen lauschen möchtet, die ich über Hörde und die Umgebung zu berichten habe. In der Serie über die Hörder Burg kam schon der Hermann Dietrich Piepenstock ins Gespräch. Um den geht es hier auch. Und das war ja eine gewaltige Veränderung für Hörde sowieso und für den Dortmunder Bereich letztendlich auch. Hösch kam ja wesentlich später nach Dortmund als Piepenstock mit seiner Hütte nach Hörde. Hermann Dietrich Piepenstock, der Gründer der Hörder Hermannshütte, konnte nicht ahnen, dass aus seinem bescheidenen Puddel- und Walzwerk einmal ein weltbekanntes Stahlunternehmen hervorgehen würde. Niemand hätte sich träumen lassen, dass dort, wo später gigantische Gussstücke gefertigt wurden und wo die größten Schiffskurbelwellen der Welt in Präzisionsarbeit entstanden, einmal Paddelboote fahren würden. Und so begann es. 1840 kaufte der Iserlohner Fabrikant Piepenstock die Hörder Burg und 20 Morgen Land, um hier das neue Werk entstehen zu lassen. Der Kaufpreis von 11.500 Talern wurde gestundet. Der am 6. August 1782 geborene Piepenstock erlebte die großen Erfolge leider nicht mehr. Er starb am 4. September 1843. Die Ablösung einer hohen Summe durch Piepenstocks Witwe belegt eine Hypothekenurkunde, in der zu lesen ist: Auf den früher der Witwe des Fabrikinhabers Hermann Dietrich Piepenstock, Sophie, geborene Juninger, zu Iserlohn gehörige, zu Hörder belegenen und in Hypothekenbuch der Katastralgemeinde Hörde verzeichneten Grundstücken 1 bis 7, Laste, laut einer notariellen Urkunde vom 27. November 1843 ein Kapital von 60.000 Talern. Das kleine Ackerbürgerstädtchen Hörde erlebte durch die Werksgründung eine ungeahnte Revolution. Der einzige größere Produktionszweig war bisher hier das Nagelschmiedehandwerk gewesen. Zunächst wurde für Piepenstock neue Produktionsstätte Roheisen angekauft. In Pudelöfen eingeschmolzen und durch ständiges Rühren, das man Pudel nannte, zu Rohstahl veredelt. Die Pudler waren kräftige Männer, die eine große Verantwortung trugen. Wurde der Vorgang zu früh oder zu spät beendet, hatte der Stahl mindere Qualität. Durch das Rühren wurden Schadstoffe aus dem Eisen als Schlacke abgesondert. Dieser Prozess machte es möglich, den Stahl anschließend zu schmieden und zu walzen. Zuletzt lieferten 50 Pudelöfen den Stahl für die eigenen Walzwerke. 1852 wurde die Hermannshütte durch Eingliederung und Eigenbetrieb von Zechen zum Hörder Bergwerks- und Hüttenverein. Erst 1854 ging der erste Hörder Hochofen in Betrieb. Ja, die Geschichte Piepenstocks und der Burg, die ist ja also sehr vielfältig. Man ist ja immer von falschen Voraussetzungen ausgegangen, was der Piepenstock uns da noch von der Burg hinterlassen hat. Der Piepenstock hat ja auch nur Teile der Burg vorgefunden. Es war ja erst die Rede davon, dass eigentlich die Burg gar nicht mehr da war, dass sie vollkommen zusammengefallen war. Das war ja die riesengroße Überraschung, was man hinterher festgestellt hat, was ich zum Teil selber erforscht habe, erforschen durfte und konnte, dass diese Teile jetzt in der Burg tatsächlich noch erhalten sind. Man hat die also beim Wiederaufbau und Umbau mit integriert und erhalten. Und heute sind diese Dinge bei der großen Renovierung und Sanierung tatsächlich wieder freigelegt. Da hat der Investor also viel Geld in die Hand genommen, zusammen mit der Denkmalbehörde, und diese Sachen heute noch vor Augen führen zu können, die wir bei Denkmaltagen dann auch bei Führungen vorzeigen können. Es ist wirklich erstaunlich, was noch davon erhalten ist. Das Werk Biebenstocks ist ja sehr schnell angewachsen, hat sich sehr schnell vergrößert und hat also alles verändert. Es war ein Ackerbürgerstädtchen, das Hörde, nur Landwirtschaft und gerade etwas Nagelschmiede, Handwerk dabei, ansonsten war da nicht viel. Und diese Geschichte hier, Biebenstock ist ja dahin gekommen, weil Hörde die Voraussetzungen hatte. Hier waren die Zusammenflüsse von Emschau und Hörder Bach, hatte er Wasser. Da war Kohle in der Nähe und da war Erz in der Nähe. Und da fand er das als das Ideale eigentlich nicht kommen könnte. Nur was dann da eben geschah für die ganze Umwelt, das war also wirklich weitgreifend. Hinterher die Handwerker gingen in das Werk und weil sie da einfacher an Geld kamen und etwas beschwereloser als an ihrem heimischen Amboss, die sind dann in das Werk gegangen und die alten Berufe gingen da so langsam zurück. Das Problem war ganz einfach, in diesem Dörfchen, in der kleinen Stadt Hörde, reichten die Arbeitskräfte nicht aus. Und da habe ich mal so ein paar Dinge zusammengetragen, was dann da alles passiert ist, was alles zugewandert ist, was da gebaut worden ist. Es war schon sagenhaft. Ich habe dann dieses Kapitel mal genommen, Zuwanderer in der neuen Heimat Hörde. Als das heimische Potenzial an Arbeitskräften erschöpft war, zogen Werber durch die Lande und versuchten, weitere Arbeiter anzuwerben. 1876 wird beispielsweise für eine Zeche in Castrop-Rauxel mit den verlockenden Worten geworben: In der rheinischen Gegend, umgeben von Feldern, Wiesen, Wäldern, den Vorbedingungen guter Luft, liegt ganz wie ein masurisches Dorf, abseits vom großen Gebiet des westfälischen Industriegebietes, eine reizende, ganz neu erbaute Kolonie. In Castrop-Rauxel, in einem rheinischen Gebiet. So hat man damals die Leute da überfahren. So ähnlich werden auch die Texte gelautet haben, die Arbeitskräfte nach Hörde locken. Darunter war auch mein Großvater, von dem ich hier nicht als Selbstdarstellung meiner Familie, sondern beispielhaft für viele ähnlich gelagerte Fälle berichten will. Großvater Adam Gard wurde 1857 in Rockenberg bei Butzbach geboren. Die Vorfahren konnte ich lückenlos bis 1585 erforschen. Die Familie scheint anfangs dort nicht ganz unbedeutend gewesen sein. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Urgeschichte eingehen, aber wie gesagt, wie Adams Kindheit und Jugend und die seiner Geschwister verlief, liegt weitgehend im Dunkeln. Die Werber aus Hörde mit ihren goldenen Versprechungen werden in dieser Situation ein leichtes Spiel gehabt haben. Anders ist nicht zu erklären, dass aus allen Landesteilen die Arbeitskräfte in die Industrieregionen eilten, um am Goldrausch teilzunehmen. Intensive Forschungen im Hösch-Archiv brachten jetzt neue Daten zu Großvater Adam ans Licht und auch zu anderen. Danach wurde er am 25. August 1884 im Hörderwerk eingestellt. Er wohnte dann in der neu erstellten Siedlung Neuer Klarenberg im Haus Nummer 29, das später über Generationen unsere Familienheimat wurde. Ja, Adams Start war nicht gerade ideal zu nennen. 1885 mit 28 Jahren heiratete er die Witwe Elisabeth Grave, geborene Finkeldey, die 4 Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren mit in die Ehe brachte. Und so ging es dann weiter. Als die Frau starb, hatte er dann weitere eigene und so weiter und so fort. Also die Lebensverhältnisse waren schon sehr, sehr bescheiden damals in den Siedlungen, die da aus dem Boden gestampft wurden. Da hatte noch jeder ein kleines Gärtchen dabei, einen Stalleinbau, so praktisch wie in der alten Heimat, wo man dann höchstenfalls ein Schwein, aber normalerweise eine Ziege hielt, Hühner und Ähnliches. Mit dem Hörderwerk verband meine Familie eine ganze Menge und mich dann sowieso. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich in der Tullvilla gleich neben der Burg ein Büro hatte und dort aus allernächster Nähe alles rundherum verfolgen konnte. Ich hatte Zugang zu allen Betrieben und Abteilungen und konnte da kontrollieren und nachsehen, was mir ganz viel ermöglicht hat, bei diesem ganzen Ablauf das mitzuerleben. Ich war bei der Schließung des Werkes nicht mehr im Beruf, wurde aber eingeladen zu der letzten Schmelze. Und das war nun ein ganz besonderes Erlebnis für mich, denn da kam man so ohne weiteres nicht hin. Alle wollten bei der letzten Schmelze im Oxygenstahlwerk dabei sein. Und was ich da erlebt habe, das war schon, ja, es nahm einen schon mit. Die hatten Stahlarbeiter, wie denen die Tränen flossen, als sie die letzte Schmelze am Oxygenstahlwerk hatten. Da hat dann der Schmelzmeister nochmal gesagt, leg nochmal eins zu. Die haben dann ein Feuerwerk da veranstaltet. Ich glaube, die Schmelze konnten sie hinterher gar nicht mehr gebrauchen, ich weiß es nicht. Aber es war schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, bei der letzten Schmelze durfte ich dabei sein und bei verschiedenen anderen Epochen auch noch. Dann wurde das, als ich dann das Werk verließ, ja, war Ruhe und die Fackel rauchte nicht mehr, es war nichts mehr zu hören, es war tatsächlich vorbei, es war unwirklich, dass nichts mehr lief. Dann waren die Chinesen schnell zur Stelle, als die Stahlindustrie in Dortmund und Hörde 2001 den Geist aufgab, sag ich mal, als denen die Luft ausging. Die Chinesen kauften Teile des Dortmunder und Hörder Höschwerkes und demontierten sie schneller, als man hinschauen konnte. Bis zu 1000 Chinesen sollen beim Abbau dabei gewesen sein. Von 300 sprach man allein beim Abbruch des 2001 stillgelegten Hörder Oxygenstahlwerkes. Die einmalige Gelegenheit, der letzten Stahlschmelze beizuwohnen, war mir gelungen. Und dann haben die Chinesen wie die Ameisen alles auseinandergenommen in Windeseile, schneller als erwartet, verschifften es nach China und weil sie viel Schrott für die Stahlproduktion benötigten, zerlegten sie auch noch die Hallen und alles, was eisern war, in handliche Stücke und schickten es ebenfalls in ihre Heimat. Die Chinesen wohnten in einem ehemaligen Bürogebäude neben der Hörder Burg. Das Hörder Stadtbezirks Marketing, zu dem ich auch gehörte, versuchte mit ihnen Kontakt aufzunehmen, was anfangs nicht einfach war. Dann wurde für die Arbeiter sogar eine Weihnachtsfeier angerichtet. Die meisten wussten wohl gar nicht, was ihnen geschah. Was bedeutet Weihnachten für Chinesen? Die guten Kontakte veranlassten dann die Chinesen 2005 eine Hörder Delegation zur Besichtigung des in China wieder aufgebauten und inzwischen tatsächlich funktionierenden Stahlwerks nach Shanghai einzuladen. Zu der offiziellen Delegation zu gehören, das war schon für mich beeindruckend. Die Hörder Reiseplaner wollten aber keine Elite hervorheben und so konnten sie bewirken, dass auch mehrere Begleiter mitreisen durften. Am 19. März 2005 startete der Flieger in Frankfurt zu einem rund 12-stündigen Non-Stop-Fluch. Eine Verspätung bei der Weiterreise in China bewirkte, dass die übermüdete Gruppe im Hotel gleich von Presse und Fernsehen überfallen wurde. Das Fünf-Sterne-Hotel ließ die Gäste staunen. Ohne Pause ging es zum Empfang der offiziellen Delegation durch den Chef der Shagang-Stahlgruppe und den Parteisekretär. Im prächtig ausgestatteten Raum hätte man sich genauso gut den großen Mao am Kopfende sitzen vorstellen können. Der Raum war überspannt mit einem roten Transparent, das neben chinesischen Schriftzeichen in Deutsch vermittelte Geschenkübergabe für eine freundliche Zusammenarbeit zwischen Stadtbezirk Hörde Dortmund Deutschland und Shagang Group VR China. Das Staunen nahm kein Ende. Als die Gruppe am Hotel abgeholt wurde, fuhr eine Eskorte mit eingeschaltetem Blaulicht mit. In Werksnähe waren alle Seitenstraßen gesperrt und vor dem Tor grüßte eine rote Leuchtschrift Herzlich willkommen die Delegation aus Oerde, Dortmund, zu Firma Chagang. Und dann stand die Gruppe staunend vor dem in der Dortmunder Westfalenhütte demontierten Hochofen und konnte einen Abstich aus nächster Nähe erleben. Weiter ging es zum Oxygenstahlwerk aus dem Hörder Phoenixwerk, das die Chinesen mit Erfolg wieder in Betrieb genommen hatten. Die weiteren Tage bis zum Rückflug am 26. März waren mit Empfängen und Besichtigungen ausgeführt. Da war nicht nur das moderne Shanghai zu bestaunen, die Gäste stürzten sich geradezu auf die noch verbliebenen alten Viertel, in denen auf der Straße gekocht und alles mögliche Viehzeug zum Verzehr angeboten wurde. Da drehte sich einem manchmal der Magen um. Schlangen, Käfer, Gewürm und Hunde wurden angeboten. In Hangzhou fuhr man über den Westsee. Dabei klebte ein Teilnehmer, das war ich, das Hörder Wappen an das Schiffchen und taufte es zum Gaudi der Mitreisenden auf MS Hörde. Letzte Station war die Stadt Suzhou. Von hier aus ging es mit dem Transrapid im Rekordtempo von 430 Stundenkilometern zum Flughafen von Shanghai. Ja, die Eindrücke waren schon wirklich überwältigend in diesem chinesischen Werk. Es war ja in Hörde abgebaut, nur man hatte die drei großen Konverter hier gelassen, weil man die Kapazität erhöhen wollte und hat dann da hinten größere gebaut. Es war also schon sehr merkwürdig. Man ging praktisch durch den ganzen Produktionsablauf, wie man ihn in Hörde auch gekannt hatte, nur alles eine Nummer größer. Es waren teilweise die Firmenschilder noch zu erkennen an verschiedenen Geräten, aber wie gesagt, alles etwas verändert und viel größer, aber doch irgendwie ein Stück Hörder Heimat in der weiten Ferne. Ja, ich freue mich sehr über das Interesse bisher und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet.
Das war Zwischen Himmel und Hörde. Ein Podcast vom Hörder Heimatverein mit Willi Gard. Konzept Heike Regener. Technische Leitung und Umsetzung Markus Meder. Alle Nutzungs- und Aufführungsrechte liegen beim Verein zur Förderung der Heimatpflege e.V. Hörde.